Wir sind mit dem Wissen abgereist, dass wir in einer anderen Zeit zurückkommen, in ein anderes Land zurückkommen werden, in ein gemeinsames oder ein einheitliches Deutschland, wussten aber nicht, man hat sich darunter nichts vorstellen können. Ja? Also wir sind abgereist, wir haben studiert, wir waren jung, wir waren abenteuerlustig, was erwartet uns da, aber wir haben gar nicht groß darüber nachgedacht, was wird sein, wenn wir mal zurückkommen. Ja, und das hat sich dann vor Ort ja ganz schnell alles geändert.
Also ich stelle mich vor, mein Name ist Prahl, Leiter der Außenstelle. Ich habe in Moskau studiert. Ich habe in der Sowjetunion studiert. Na, junger Mann, wo haben Sie denn studiert? Und dann sagt sie, an der MGU. Stille im Saal. Die Professoren legten ihre Arme, aha, und dann kam das alte Phänomen, Nasch Nemitz. Das ist unser Deutscher. Also einer, ja, der uns von innen heraus kennt.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 6, Neue Russland Connection.
Hallo, ich bin Alexander Haridi und sage guten Tag zu dieser neuen Episode im Podcast Die DDR und wir im DAAD. Und mir gegenüber sitzt
Elke Hanusch.
Elke, auch heute sprechen wir nochmal über die Sowjetunion in einem Podcast, der sich eigentlich ja mit den deutsch-deutschen Beziehungen beschäftigt. Aber wir kommen nicht umhin, die Sowjetunion zu thematisieren. Sie steht ja quasi wie ein Elefant im Raum. In der vorherigen Episode haben wir gesprochen über Studienerfahrungen von DDR-Bürgern in der Sowjetunion. Ja, wie prägend das war, wie auch intensiv, wie gut die Vorbereitung, die Strukturen in der DDR waren, die auf so ein Studium in der Sowjetunion vorbereiteten. Wir haben auch von unserem Kollegen Wladimir Littke gehört, der aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen ist. Und in der heutigen Episode möchten wir eher über strukturelle Dinge sprechen, über die institutionelle Dimension der wissenschaftlichen Beziehung zwischen den verschiedenen Deutschlands, ja, und diesem großen Land im Osten. Die Geschichte, die wir hören, ist geradezu abenteuerlich, denn wir gehen in eine Zeit von krassen Umbrüchen, krassen Systemumbrüchen, gesellschaftlichen Umbrüchen. Und gleichzeitig können wir eine Linie der Kontinuität herausarbeiten, die ja wieder alle Wahrscheinlichkeit ist, aber doch so stattgefunden hat in diesem Bereich der wissenschaftlichen Beziehung, des Austausches, für den wir als DAAD stehen. Und ja, wir steigen gleich mal ein mit Wolfgang Trenn. Dem sind wir schon als Studenten begegnet in der vorherigen Episode. Jetzt ist er aber ja viele Jahre später Experte in Moskau beim RGW, beim Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also einem Wirtschaftsverband der sozialistischen Staaten. Und er beschreibt uns die Entwicklung von Russland in den frühen 80er Jahren.
Aber das waren 4 Jahre dort, die nun interessanterweise 4 Umbruchjahre waren, nämlich ich hatte schon ein Abonnement auf die Beerdigungen der Generalsekretäre.
1981 bin ich gekommen als Experte dort im
Allgemeinen. Habe dann sofort das Kriegsrecht in Polen erlebt, bin mit dem Auto auch dahin gefahren, mit meinem Trabant, musste durch das Land durchfahren und wo kriege ich mein Benzin her? Aber das war 81. 83 ist Brezhnev gestorben, 84 Andropow, 85 Tschernenko, auch 3, bis dann im April Gorbatschow, derjenige war, der die rechte Ecke des Sarges getragen hat, und da war diese Vereinbarung, das ist der Neue. Mhm. Also ich war nun seit dem Studium, kann ich sagen, bis auch dann weiterhin sehr russophil. Also glaube, ich habe mich sehr tief in die russische Gesellschaft auch eingebracht. Und ohne dabei aber die Bindung zu Deutschland, zur DDR, zu verlieren. Sodass ich auch sehr gut angenommen wurde von den Studienkollegen und späteren Arbeitskollegen dort. Ich sagte, ja, du bist doch einer von uns. Ja, so gibt es da ein russisches Sprichwort. Ich sage, das bin ich natürlich nicht. Ja. Das kommt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo man beim Dunkelheit wissen musste, ist es einer von uns oder eben nicht. Ja. Und da gab es diese Zurufe, ja. Etanage, also, ja. Und wie gesagt,
du konntest das in so astralem Russisch parieren, ja, dass man
also
dachte.
Ich war dann nach den 10 Jahren doch, glaube ich, ganz gut. Aber das verlernt man immer wieder und vergisst wieder. Und zumal wir darauf geachtet haben, dass unser Sohn deutschsprachig erzogen wird und meine Frau dabei auch natürlich gut in die deutsche Sprache reinkommt. Also das waren dann die 4 Jahre, die ich dort zugebracht habe.
Das war Wolfgang Trenn, ehemaliger DRD-Kollege, Kollegin Jana Merzouk. Ich springe jetzt mal in das Jahr 1990. Kollegin Jana Merzouk reist aus von der Universität Halle, wo sie studiert, nach Moskau, um ihr Austauschjahr zu beginnen. September 1990.
Genau, Jana Merzouk reist de facto einen Monat vor dem Tag der deutschen Einheit oder der Wiedervereinigung aus. Sie reist auch aus mit dem Wissen, es wird sich in meiner Heimat sehr, sehr viel verändern, während ich in Russland studiere. Das beschreibt sie in einem Zitat, was wir gleich hören werden, und beschreibt dann gleichzeitig auch die Schwierigkeiten, sich über die Geschehnisse in der Heimat auf dem Laufenden zu halten. Medial war das alles nicht ganz so einfach, wie es heute ist. Hören wir mal rein, was Jana zu sagen hat.
Wir sind mit dem Wissen abgereist, dass wir in einer anderen Zeit zurückkommen. In ein anderes Land zurückkommen werden, in ein gemeinsames oder ein einheitliches Deutschland, wussten aber nicht, man hat sich darunter nichts vorstellen können. Ja. Also wir sind abgereist, wir haben studiert, wir waren jung, wir waren abenteuerlustig, was erwartet uns da, aber wir haben gar nicht groß darüber nachgedacht, was wird sein, wenn wir mal zurückkommen. Mhm. Ja, und das hat sich dann vor Ort ja ganz schnell alles geändert. Ja, das war teilweise sehr schwer. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe einmal oder zweimal pro Monat angerufen bei meinen Eltern. Das ging dann aber nur über die Hauptpost. Da musste man das Gespräch 3 Tage vorher anmelden. Dann musste man zu einer bestimmten Zeit in die Hauptpost kommen und durfte dann, man musste auch sagen, wie viel, 10 Minuten zum Beispiel, musste man bestellen. Und diese 10 Minuten durfte man dann anrufen, wenn die Verbindung geklappt hat. Aber die hat auch nicht immer geklappt. Also es war im Endeffekt eine überwachte Telekommunikation. Ja, über Briefe, über Pakete, Päckchen, die hin und her geschickt worden sind oder von meinen Eltern hauptsächlich geschickt worden sind, wo dann mal eine Zeitung mit drin lag oder sowas. Mhm. Aber sonst hat man nicht viel mitbekommen.
Also die Nachrichten kamen sporadisch, ja, mit Verzögerung und dann auch nur bruchstückhaft.
Aber
Sie hatten nicht so ein 1:1-Bild, was gerade los ist.
Nein, es gab ja in dem Sinne kein Internet. Wir konnten ja nicht im Internet nach Nachrichten suchen oder sowas. Sowas gab es
dazu. Im russischen Fernsehen wurde da berichtet?
Im russischen Fernsehen wurde dann von der Wiedervereinigung berichtet, aber kurz und knapp. Also man hat es nicht in dem besten Licht dastehen lassen und hat es kaum bewertet, muss ich sagen. Also man hat aber auch eben nichts Positives darüber gesagt. Es war wie eine Schockstarre erstmal. Ja. Ich glaube, die Sowjetunion hatte ja zu der Zeit schon ziemlich mit sich selber und der Unzufriedenheit der Bürger zu tun.
Das war die Stimme von Jana Merzouk als Studentin 1990 in Moskau. Auch in Moskau, einen Koffer dort noch habend, ist Thomas Prahl, den kennen wir auch Den haben wir kennengelernt als Studenten in Moskau. Nun ist er aber Amtsträger in Moskau 1990. In welcher Funktion?
Er ist an der noch bestehenden DDR-Botschaft seit circa einem Jahr stellvertretender Leiter der Studentenabteilung. Er ist aber kein Karrierediplomat, wie das viele andere waren an DDR-Botschaften. Thomas Prahl ist nach seinem Studium in der Sowjetunion an die Hochschule Greifswald gekommen und kommt aus dem Hochschulkontext von der Universität Greifswald zurück nach Moskau als stellvertretender Leiter der Studentenabteilung an der DDR-Botschaft. Und im Jahr 1990, wir sind in der Episode Umbrüche in Moskau, verschwindet auf einmal der Leiter dieser Studentenabteilung. Und hier haben wir auch so ein interessantes Beispiel, wie Thomas Prahl schildert, wie kann man auf einmal Chef werden? Das Telefon klingelt und egal zu welcher Uhrzeit, wir lernen aus diesem Zitat, man sollte rangehen.
Der ist dann aber am 89, als die Unruhen dann deutliche Formen annehmen, ist der in Moskau dann auch nicht mehr gesehen worden, verschwunden. Was zur Folge hatte, dass ich irgendwann nachts um drei mal aus dem Bett geklingelt wurde, wütend ans Telefon, denke, welcher Idiot klingelt mich um 3 Uhr nachts aus dem Bett? Und dann war es eine ältere Stimme am Telefon, hier ist Meier. Ich sage, wer ist Meier? Ich bin Ihr Minister. Das war der letzte frei gewählte Professor Meier.
Joachim Meier.
Ja, der sozusagen. Ich wollte Sie nicht lange aufhalten. Ich sage, er ist auch erst um 3. Ach so, ja, sagt er, habe ich ja völlig vergessen. Ja. Hat er sich entschuldigt sogar. Der hat eben 24 Stunden wirklich gearbeitet. Das war ein Arbeitsstil, haben wir hinterher erst gekannt. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie bereit sind, die Abteilung zu übernehmen. Ich sage, welche Abteilung? Naja, die Studentenabteilung. Ihr Chef ist ja abhanden gekommen. Ich sage, naja, ist ja keiner da. Und klar mache ich das. Gut, dann sage ich dem Botschafter Bescheid. Schlafen Sie weiter gut. Das war mein letzter Kontakt und mein erster Kontakt mit meinem Minister. So, und dann bin ich dann eben sozusagen Wissenschaftsattaché geworden.
Wir springen zum Tag der Wiedervereinigung. Wir sind jetzt am 3. Oktober 1990. Die DDR-Botschaft befindet sich in Auflösung und im Grunde werden alle zurückbeordert, außer Thomas Prahl. Thomas Prahl bleibt und er schildert ein sehr interessantes Gespräch mit dem letzten DDR-Botschafter, der ihm, bevor er abreist,
nicht spoilern,
etwas hinterlässt.
Was denn erfahren wir jetzt?
Alle weg. Ja, der Botschafter hat mich dann 2 Tage, bevor er gefahren ist, nochmal in sein Zimmer, hat gesagt, Prahl, du bist ja hier der Statthalter jetzt, du bist der Einzige, der noch bleibt von der oberen Schicht. Du kriegst erstmal meinen Alkoholvorrat. Naja, was zum Botschafter hat, nicht? Eben so, wenn er einen großen Empfang gibt, dann habe ich ein Luftgewehr geerbt, eine Waffe sozusagen, die ist heute noch in der Außenstelle, weil keiner weiß, wie wir die entsorgen sollen. Du kannst ja nicht einfach eine Waffe entsorgen. Ne? Also die steht noch in der Außenstelle.
Ja, Waffe und Alkohol, mobile Ressourcen im diplomatischen Dienst. Es gibt aber auch eine immobile Dimension, ja, Architektur, Zäune, Begrenzung. Und auch da drücken sich Haltungen und Beziehungen aus. Und darüber erfahren wir was im folgenden Zitat.
Auch von Thomas Prahl, der schildert, wie die West jetzt gesamtdeutsche Botschaft in Moskau sich aufstellt.
Dann kam die deutsche Einheit. Viele Westdeutsche sind nicht freiwillig in dieses DDR gezogen, zu Anfang. Aber zum Schluss waren sie alle fast da. Allerdings war dann der Zaun auch inzwischen 3,50 Meter hoch geworden. Na, die Angst bei den Westdeutschen war deutlich größer vor den Feinden aus Russland als zu unserer Zeit. Also es war ungewohnt, dass du plötzlich in einem ganz normalen russischen Wohngebiet mit, wie in einem Käfig sitzt, mit einem 3 Meter hohen Zaun. Aber war eben so, musstest du. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich sagte, du gehst als DDR-Bürger schlafen und als Westdeutscher oder als Bundesdeutscher wachst du auf. Ja? Das sind ja alles Sachen, die dann plötzlich kamen und nicht einfach zu bewältigen waren. Vor allen Dingen im Kopf. Ja, physisch hat uns das nicht viel ausgemacht. Wir waren ja in der DDR-Botschaft, sprachen fast alle Russisch. Also wir haben auch keine Probleme gehabt. In der westdeutschen Botschaft sprach eigentlich keiner Russisch, außer der Sprachendienst. Und der war aus unserer Sicht eine Katastrophe. Ja, aber das war eben einer, der auch studiert hatte, Russistik und in der Uni Russisch gelernt hatte und eigentlich nie ein Leben in Russland irgendwo gesehen hatte. Und der dann auch immer, kam so öfter zu uns, kannst du mal helfen hier und so. Das ist natürlich dann auch klar, macht man ja auch. Aber von der Seite haben wir uns nichts ausgestanden. Also wir waren nicht, wir wurden auch akzeptiert, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Botschaften war weltweit, aber das Verhältnis der meisten Mitarbeiter der bundesdeutschen Botschaft war extrem angenehm für uns. Also man merkte nicht, dass wir da irgendwo Ossis oder so waren. Ja, der Begriff hat auch bei uns nie eine Rolle gespielt. Also den kannten wir aus Moskau eigentlich gar nicht. Den haben wir aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung, aber das bei uns in der Ossi-Wessi sagte, gab es eigentlich nicht. Also von der Seite sind wir dem Botschafter Blech, der damals der gesamtdeutsche Botschafter dann war, sehr dankbar gewesen, dass er da darauf geachtet hat, dass das wirklich, und das hat sich, um das vielleicht mal vorauszunehmen, auch mit den Kollegen vom DAD genauso abgespielt. Ja, Berghorn wurde ja der erste Leiter der Außenstelle. Wir beide kannten uns nicht und wir haben uns vom ersten Tag an, er wird es vielleicht nachher auch nochmal bestätigen können, gut verstanden. Also es hat da nie irgendwo Ost-West-Probleme gegeben.
Ja, wir schauen jetzt mal auf den 3. Oktober 1990, also den Tag der Wiedervereinigung, und der wird, ja auch heute noch ist ja unser Nationalfeiertag, unser gemeinsamer geworden, wird ja an allen deutschen Auslandsvertretungen auch gefeiert und das große Ereignis 1990 natürlich auch. Und wir hören mal rein, wie dieses jetzt vereinte Fest der Deutschen oder das Fest der vereinten Deutschen in Moskau abgelaufen ist.
Weil am Tag der deutschen Einheit hat der Botschafter mich dann gebeten, zu ihm zu kommen und gesagt, es ist in einer Demokratie üblich, zu einem großen Staatsfeier wie der deutschen Einheit alle Deutschen aus Moskau einzuladen. Und dann habe ich ihn erstaunt angeguckt und habe gefragt, wie er sich das denkt, welchen großen Saal er denn so gemietet hätte. Nein, nein, in seiner Residenz. Ich sage, soll ich denn? Ja, Ihre Studenten müssen alle kommen. Ich sage, das sind im Augenblick 1500. Wie viele Zimmer haben Sie in Ihrer Residenz? Ich habe noch nie einen Botschafter so schnell erblassen gesehen. 1500. Und dann sagt er, sagen Sie mal, wenn Sie eine Feier machen, wie haben Sie es gemacht? Ich sage ganz einfach, wir haben die Studenten von jeder Hochschule gesagt, die möchten bitte selber 3 Leute auswählen, die sie delegieren. Und damit waren wir das problemlos. Wir mussten nicht bestimmen, wer kommt, was kommt. Junge Mädchen, Biologen, Chemiker, Physiker, das haben die Studenten selber. Oh, sagt er, es hört sich nicht schlecht an. Ist zwar nicht ganz demokratisch, aber es gefällt mir, meint er. Und dann haben wir es so gemacht. Und dann kamen wir und dann wurden wir empfangen. Und dann sagt er, haben Sie Ihre Studenten dann da? Ich sage, ja, wie erkennt man die denn? Ich sage, wir haben 3 Kategorien. Sie haben ein paar russische Studenten eingeladen. Das sind die, wo die Mädchen noch eine Schleife im Haar haben und ein weißes Ding. Die Herren und Damen im dunklen Anzug, das sind meine Studenten. Und die 3, die da hinten in der Ecke sitzen mit dem Kasten Bier und den zerrissenen Hosen, das sind DAD-Stipendiaten.
Ja, die mit den zerrissenen Hosen, das sind die DAD-Stipendiaten, aber die haben ja offensichtlich eine Förderung bekommen durch den DAD. Die Studenten, die eingeladen waren in die deutsche Botschaft zu der Feier, haben das sicherlich geschätzt. Aber die Frage, die sie am meisten beschäftigt haben wird, ist natürlich, wie finanzieren wir unser Studium weiter, da die DDR ja nicht mehr existiert. Diese Frage stand sicherlich im Raum. Und Thomas Prahl, nach wie vor Leiter der Studentenabteilung an der deutschen Botschaft in Moskau, griff mal wieder zum Telefon.
Ja, und vielleicht muss ich noch erklärend hinzufügen, dass die Frage, was passiert mit den DDR-Stipendiaten im Ausland, natürlich auch zu Hause in Bonn und Berlin diskutiert worden war. Die Zahl, die ich aus den Akten kenne, ist 2500 1989, also eine wirklich schiere große Menge von Menschen in der gesamten UdSSR, also nicht nur in Russland, verteilt. Und das sind jetzt schon einige, die haben sich schon dezimiert, die Zahl, wahrscheinlich aufgrund der Umbrüche und Unsicherheiten. Aber Thomas Prahl sagt, der 1200 sind immer noch da. Und dann gab es Überlegungen, ob sie zu DAD-Stipendiaten kollektiv gemacht werden können. Es gab einige Gründe, mehr Gründe, die dagegen als dafür sprachen. Und schließlich hat das damalige BMBW, Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, beschlossen, dass die sich aufs BAföG, genau gesagt auf das Auslands-BAföG bewerben können. Und in den Zusammenhang gehört das, in diesen Zusammenhang gehört das nun folgende Zitat von Thomas Prahl.
Ja, wir haben natürlich mit allen Kontakt gehabt, unter den Bedingungen 1990. Also keine Mail oder kein Dings, ja. Anschreiben, meistens anrufen. Aber im Sozialismus hatte nur jeder 25. ein Telefon, also war auch nicht so einfach. Dann hast du meistens so 2-3 Vertreter von den Hochschulen angerufen und gesagt, jetzt erklär ich dir, was Sache ist und du antwortest mit deinem Leben dafür, dass alle unsere Studenten darüber informiert werden. Denn wir konnten ja auch keine Versammlung machen oder sowas. Das waren ja auch in anderen Städten Leute. Und da haben wir eben überlegt, was müssen die wissen? Wo kommt das Geld her? Stipendium. Ja, die DDR ist nicht mehr da, kein Stipendiumgeber. Haben wir über die Botschaft geklärt, dann hieß es, ja, Mainz-Bingen ist der Ort, wo euer Geld... Da haben wir in Mainz-Bingen angerufen, die hatten keine Ahnung.
Mainz-Bingen hieß... BAföG-Amt.
BAföG-Amt,
ja, mein Studierendenwerk, mein Studierendenwerk.
Richtig. Ja. So, dann habe ich mir diesen Leiter geben lassen. Ja, wer sind Sie denn? Ja, wer bin ich denn? Ich habe gesagt, ja, ich bin hier im Augenblick in Moskau, in der Botschaft, verantwortlich für 1200 noch Studenten. Und das Auswärtige Amt hat mir eben mitgeteilt, dass Sie diejenige Stelle sind, die Finanzierung abwickeln. Haben wir noch nie gehört, da kann ja jeder kommen. Ich sage, wissen Sie was, ich verbinde Sie mit dem Botschafter, dem können Sie ja erklären, dass da jeder kommen kann. Aufgelegt, den Botschafter angerufen, ich sage, das mache ich sofort. Der rief 10 Minuten später und sagte, ist alles geklärt. Die kriegen wahrscheinlich einen neuen Leiter und der weiß dann Bescheid.
Ein anderes Beispiel, das zeigt, was in dieser Umbruchszeit möglich war, wenn pragmatisch denkende und geistesgegenwärtig handelnde Personen am Ruder sitzen, hören wir gleich. Thomas Prahl berichtet da unter anderem über den Einsatz des deutschen Botschafters in Moskau für Studenten der DDR, die eine Diplomatenlaufbahn einschlagen wollten, eine DDR-Diplomatenlaufbahn und deren Karriereweg im neuen System in der Bundesrepublik vorerst abgeschnitten schien.
Wir haben viele Studenten am GIMO gehabt, die DDR-Diplomaten-Ausbildung gemacht haben, die alle per UKAS von Genscher gechast wurden. Und da hat mich dann der Rektor angerufen und gesagt, Mensch, was machen wir? Das sind doch alles gute junge Leute, die haben doch alle was drauf, die können alle 4-5 Sprachen. Und ja, und dann haben wir zusammen mit dem Rektor und dem Botschafter überlegt, wie wir Herrn Genscher dazu kriegen, nochmal drüber nachzudenken, und dann haben wir eine Ehrendoktorantur für Herrn Genscher ausgelobt, also die Russen. Und haben dann, hat der Botschafter den Kohl angerufen, und hat, aber das ist jetzt nur für uns, und hat dann gesagt, es gibt einen Dreiervorschlag für die erste für Westeuropa ausgelobte Ehrendoktorantur. Reagan, Thatcher, Genscher. Und Genscher will nicht. Genscher will nicht. Hat 3 Tage mit Genscher wohl in Klausur geredet, Genscher war einverstanden. Und dann ist er Ehrendoktor geworden, sein Bild hängt heute noch in diesem Institut. Also als ich noch da war, hing es noch. Und als Geschenk hat er gesagt, die Absolventen der DDR dieser Hochschule, also die noch präsent waren, die ihr Studium noch zu Ende machten, haben die Möglichkeit, wie alle anderen deutschen Studenten, sich um den diplomatischen Dienst zu bewerben, in diesem Wettbewerb, den es da gibt. Mhm. Und
für die Attaché-Ausbildung.
Ja, und das haben viele gemacht. Und noch als ich 2009 bin ich gegangen aus Moskau, endgültig aus der Außenstelle, da waren schon, der Leiter des Sprachendienstes war einer meiner Studenten. Der hatte diese Attaché-Ausbildung hinter sich, mit Bravour, sprach natürlich 5 Sprachen und unter anderem eben auch Russisch. Und das war ein richtig guter Mann. Also da haben wir die Früchte unserer eigenen Arbeit nochmal gesehen, so ein bisschen. Was aus den vielen anderen geworden ist, weiß ich nicht.
Ja, wir sind in einer Zeit, wo die DDR aufgehört hat zu existieren, aber ihre ehemaligen Studenten noch vor Ort sind. Und in dieser Umbruchzeit, die noch keine Form hat und keinen institutionellen Rahmen, durch den navigieren hier unsere Kollegen vor Ort, glaube ich, sehr zielsicher und mutig und mit Weitblick. Und dann kommt der Moment, wo neue institutionelle Strukturen geschaffen werden. Der DRD hat beschlossen, eine Außenstelle, das ist das übliche Format im DRD, eine Außenstelle zu gründen. Und dazu bedarf es natürlich erstmal eines Status, es müssen die rechtlichen Fragen geklärt werden, es muss auch die physische Infrastruktur und das Personal und so weiter aufgestellt werden. Und wir kommen jetzt in diese Zeit zur Vorbereitung dieser ersten DRD-Außenstelle in Moskau, die dann schließlich 1993 offiziell eröffnet wurde.
Räume mussten gefunden werden und dafür kommt ein Vertreter des DAD aus Bonn, Herr Stuckenschmidt, dessen Namen wir noch sehr häufig hören werden. Alex, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer Herr Stuckenschmidt war?
Ja, so richtig, den ganzen Lebenslauf bekomme ich hier nicht hin. Er ist mir bei den Recherchen dieses Projektes begegnet als Referatsleiter und als Treiber des innerdeutschen Austausches. In einer anderen Episode hören wir, wie 88, 89, also als die beiden deutschen Staaten noch existierten, Stipendienprogramme aufgelegt worden sind für DDR-Bürger, Wissenschaftler, Studierende, nach Westdeutschland, und westdeutsche Akademiker konnten in den Osten. Also da hat Dirk Stuckenschmidt eine große Rolle gespielt. Ich glaube, eigentlich ist er Japanologe, auch als Leiter der Außenstelle Tokio, einschlägig bekannt. Ja, und ich weiß gar nicht, in welcher Funktion er jetzt von Bonn aus nach Moskau geschickt worden ist. Jedenfalls ist er in leitender Funktion und offensichtlich jemand, der gestaltet und Neues schaffen kann und dafür geeignet ist für diese Aufgabe.
Auf jeden Fall. Und er kommt nach Moskau und er sondiert die Räumlichkeiten, die eine zukünftige Außenstelle Moskau haben sollte.
Ja, und da schaut man sich natürlich erstmal die Liegenschaften der DDR an, die ja jetzt auch zur neuen Bundesrepublik zur Aussteuer sozusagen, die als Aussteuer mit eingebracht worden sind und zum Vermögen des wiedervereinten Deutschlands gehören.
Das war unsere tägliche Arbeit. Bis dann der DAD kam, dann kam Herr Stuckenschmidt zur Besichtigung der zukünftigen Außenstelle, dachte, die 3 Zimmer nehmen wir, die können die ganze Etage nehmen. Dann brauchen wir nicht. Na, ich wurde angerufen und sagte, Herr Stuckenschmidt, ich will nur 3 Zimmer nehmen. Wieso, ja, Bruder, wie viel können wir denn kriegen? Ich sage, naja, 10 stehen hier zur. Ja, dann nehmen wir alle 10 natürlich. Ja,
hatte ich schon mal. In der Botschaft.
Ja, in der alten DDR-Botschaft. Ja, die wurde ja dann umgepolt. Da kam Goethe rein und wir. Mhm. Wir waren ja schon drin und Goethe kam. Goethe war Hausherr sozusagen. Die haben ja, weiß ich, 50, 60, 70 Zimmer gehabt. Und wir haben diese einen Korridor gehabt. Und die waren hinterher alle froh, ja, dass wir, da hatten wir ein Besucherzimmer, da hatten wir einen Raum für Technik. Damals waren ja noch die Kopierer, ja, zwei Kopierer, da war der Raum ja voll. Und wir hatten genug Beratungsräume für Auswahlkommissionssitzungen. Wir haben viele Auswahl ja, in Russland gemacht. Also das hat sich schon bewährt.
Ja, diese Anekdote, finde ich, zeigt nochmal, dass die schiere Größe des DDR-Austausches in Westdeutschland nicht wirklich verstanden worden war. Wir haben ja die 7000 ausländischen Stipendiaten in der DDR 1990 und der beschäftigen uns sehr viel in diesem Podcast damit, wie wir damit umgegangen sind. Und auch da merken wir immer wieder, es hat gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Das waren Dimensionen, die hatten wir so nicht im DRD. Und das war einfach schwierig, sich vorzustellen. Und auch hier offensichtlich hat man erst mal kleiner gedacht, bis klar wurde, das reicht nicht. Und viel mehr ist ja auch möglich in dieser Situation. Und ich glaube, am Ende hat der DRD beherzt zugegriffen, nicht nur an diesem Standort Moskau.
Ja, vielleicht wurde diese Dimension der DDR auch gar nicht zugetraut von vornherein. Mhm. Die Räumlichkeiten waren dann also sozusagen geklärt. Es wurden nicht nur drei Zimmer genommen, sondern gleich alle 10. Die ganze Etage wurde bezogen. Und dann war die Frage, ja, wer wird diese Außenstelle leiten? Und an der Stelle kommt unser ehemaliger Kollege Gregor Berghorn nach Moskau.
Offizielle Entsendung war ab 1. August 1992.
Ja.
Aber auch das war hier dem DAD auslandsjuristisch nicht klar. Die Außenstelle war zwar als geografischer Punkt ehemalige DDR-Botschaft, am Leninski-Prospekt, klar, aber sie hatte keinen Status. Also die Person war okay, konnte kommen, aber die Einrichtung als solche war noch ohne Status. Das heißt, sie war von der sowjetischen Seite, 92 war ja noch letzte 10 Minuten Sowjetunion, noch nicht anerkannt. Ich bekam also ein Visum für die übliche Zeit von 4 Wochen. Fuhr hin, kümmerte mich um dies und jenes. Wir besuchten auch die eine oder andere Hochschule. Für mich war das totales Neuland. Da musste ich wieder zurück. Das nächste Visum war dann von September bis 1. September bis Ende September oder Anfang Oktober. Da musste der Berghorn wieder zurück.
Nach Deutschland.
Dann das dritte Mal und das war dann schon Dezember und wir hatten bis dato immer noch nichts gehört. Können Sie die Kamera mal ausmachen und den Ton?
An allen Geräten?
Ja.
Nee, dann sagen Sie
ja, das nee, nicht. Nee, das sage ich erst, wenn es aus ist.
Ja, aber dann können wir es auch nicht gebrauchen, wenn Sie es nicht sagen. Wenn wir es nicht senden. Dann sagen Sie es besser nicht.
Und dann geht Ihnen was. Okay.
Oder Sie sagen es doch.
Ja, kann man auch sagen.
Ich erzähle es erst so und dann entscheiden Sie, ob wir es dann bringen können.
Genau, Sie erzählen, danach entscheiden Sie auch, ob wir es bringen können. Dann sagen Sie raus und dann schneiden wir das raus.
Nee, dann lassen wir es. Dann lassen wir es.
Es ist auch dann so spektakulär.
Es ist spektakulär, aber...
Nee, dann lassen wir es raus.
Dann lassen wir es draußen.
Ja.
Wir hätten bis heute noch nicht die Zulassung gekriegt,
wenn Sie sich da nicht was hätten einfallen lassen.
Wenn wir uns nichts hätten einfallen lassen.
Das war ja erfinderisch vor Ort.
Dazu musste man etwas mehr von der Seele oder wie auch immer kennen, um auf dieser Taste Klavier spielen zu können.
Was würden Sie sagen, Herr Böck?
Jedenfalls am 15. oder 16. Dezember hatten wir dann die Verbalnote.
Was würden Sie sagen, wer verstand mehr von der russischen Seele 1930?
Zu dem Zeitpunkt?
Sie oder Herr Prahl?
Thomas Prahl.
Sie hatten das doch alle studiert.
Ja, das ist schon richtig. Also die offizielle russische Seele war mir vertraut. Ja. Aber es ging hier um das So-Sein. Und da war sozusagen, das ist ein Glückfall, dass wir mit Thomas Prahl jemanden hatten, der A, sich nicht nur gut auskannte, auch sprachlich gut war, sondern der auch loyal zu dem Ganzen gestanden hat. Das muss man einfach sagen.
Alex, wir haben hier ja eine hochinteressante Gesprächssituation. Einerseits wird geschildert, was nötig war. Es wird auch geschildert, was das Ergebnis war. Aber der eigentlich hochspannende Teil wird so ein bisschen innerhalb des Interviews ausdiskutiert. Wollen wir es sagen? Wollen wir es nicht sagen? Wie war das für dich als Interviewer, mit dieser Situation umzugehen? War das ein Problem? Oder?
Na, zunächst mal steigt die Spannung und das ja. haben ja die Zuhörenden wahrscheinlich auch so empfunden. Es ist ja hier auch kein Cliffhanger, den wir bewusst eingebaut haben, mhm. sondern wir lassen uns hier mal in die Karten schauen. Wir haben das nicht herausgeschnitten. Natürlich schneiden wir ganz viel aus den 90 Stunden Material schon alleine, um zu 60-minütigen etwa Episoden kommen zu können, müssen wir schneiden. Aber natürlich kommen auch solche Stellen, wo man ja auf Mauern stößt oder wo Grenzen des Sagbaren erreicht sind, wo die interviewten Personen darüber nachdenken, welche Wirkung das haben könnte, was sie sagen, wenn es öffentlich wird, wobei zwischendrin die Kamera einfach vergessen wird und man spürt, dass wir im Plauderton sind. Ja, aber ich will es ja nicht erzwingen. Ich kann es nicht erzwingen, aber ich will es auch gar nicht erzwingen. Das ist nicht der Ansatz in diesem Projekt gewesen, sondern die Idee, an der ich mich ausrichte, ist ja die von Oral History. Und die Grundidee lautet, lass die Leute erzählen, was sie möchten. Das heißt, ich bereite mich natürlich vor im Vorgespräch und recherchiere, um gute Fragen stellen zu können. Ich gebe Impulse, aber ich lasse dann frei sprechen und ich versuche nicht, Druck auszuüben oder die Leute dazu bewegen, Dinge zu offenbaren, die sie für sich behalten möchten. Insofern war das jetzt keine schwierige Situation für mich. Es bleiben einfach Geheimnisse und die bleiben sowieso in sehr vielen Beziehungen. Aber Absicht ist ja auch gar nicht, alles offen zu legen, sondern in die Erinnerung zu gehen und die Geschichte aus der persönlichen Erinnerung aufleben zu lassen und dadurch nachvollziehbar zu werden. Und ich glaube, das ist, ja, wie man an dieser Episode merkt, sehr gut gelungen. Also ich fühle mich, ohne je in Moskau gewesen zu sein, sehr gut versetzt in diese außergewöhnliche Zeit, ihren Möglichkeiten und ihren Zwängen. Und was ich sehe, sind Personen, die zupacken, die selber nachdenken und die versuchen, das Beste rauszuholen. Das sind ja im besten Sinne verantwortliche und handelnde Personen. Und das ist ein bisschen, möchte ich sagen, auch typisch für den DRD. Jedenfalls verstehen wir uns ja, so, ja. Wenn wir eine Verwaltungsorganisation sind, in gewisser Weise möchten wir alle gerne gestalten und das Beste aus den Möglichkeiten herausholen. Und das ist ein schönes Beispiel, finde ich, wo das auch stattgefunden hat und, wie man sieht, auch zu einem guten Ergebnis geführt hat.
Und was ich finde, ist auch anhand dieses Aushandlungsprozesses, was sagen wir nicht, hören wir bei den beiden eigentlich, dass sie das schon gleich meinen. Also sie haben da einen Konsens innerhalb dieser Gesprächssituation. Und wenn wir uns den nächsten O-Ton anhören, merken wir, wie gut diese beiden Männer zusammengearbeitet haben, obwohl sie aus so unterschiedlichen Ecken kommen.
Ja, man muss sich mal vorstellen, wir haben hier zwei Russland-Kenner vor uns. Der eine ist Slavist, ja, der hat das studiert, hat promoviert. Wir haben uns hier die akademischen Titel mal gespart in dieser Sendung, aber hier sprechen wir über Dr. Berghorn und über Dr. Prahl.
Ja.
Herr Berghorn hat Slawistik studiert, aber eben in Westdeutschland und in der Bibliothek und im Hörsaal hat er seine Kenntnisse erworben, aber hatte keine, auch gar keine Möglichkeit.
War nie da.
War nie da. Das, also eine, ja, eine typische kulturwissenschaftliche Herangehensweise, wie wir das ja für viele Weltregionen haben. Ich selbst bin Islamwissenschaftler, Arabist und kenne das Problem auch so. Man kann ja perfekt Hocharabisch sprechen und ist dann aufgeschmissen in Kairo beim, wenn man einen Kaffee bestellen möchte. Das ist die eine Person. Die andere Person ist Thomas Prahl, der ist Biologe und hat in der Arbeiter- und Bauernfakultät schon sein Abitur halb auf Russisch gemacht und dann ein Vollstudium an einer russischen Elite-Universität absolviert und ist mit einer Russin verheiratet und ist einfach lebenspraktisch und in der Alltagskultur tief verankert. Diese beiden Männer, der eine aus der Theorie kommend und aus dem kapitalistischen Westen, der andere aus der gelebten Erfahrung und aus dem ehemaligen sozialistischen Teil Deutschlands, die beide sitzen jetzt an einem Tisch und müssen an einem Strang ziehen. Keine leichte Aufgabe, glaube ich, ideologisch und von den Persönlichkeiten her, aber weiß nicht, vielleicht mussten sie sich auch zusammenreißen an der einen oder anderen Stelle, aber es entsteht der Eindruck, sie ziehen nicht in verschiedene Richtungen.
Nein.
Herr Prahl hatte das studiert, er hatte einfach Landeskenntnisse und Sprachkenntnisse, die wir überhaupt gar nicht haben konnten. Ich konnte Englisch, mein Russisch damals war zum Fürchten gewesen. Man lernt ja in Deutschland zu der damaligen Zeit, kann Russisch lernen, war also Theorie. Ich war sozusagen in England gewesen, er war in Russland gewesen, ich kannte den Westen, er kannte den Osten, ich kannte die Westhochschulen, er kannte die Osthochschulen.
Ecke, jetzt kommen wir zu der Frage, zu dem Verhältnis von Außenstelle und Zentrale in Bonn. Ja? Das Mutterschiff, die Geschäftsstelle sitzt in Bonn. Die Außenstellen so ein bisschen im Kosmos, in Trabanten, in diesem Kosmos. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden?
Die Zentrale hat natürlich auch Ideen, wie der Kontakt zwischen russischen Hochschulen oder sowjetischen Hochschulen und deutschen Hochschulen aufgebaut werden sollte. Der damalige Generalsekretär des DAD, Christian Bode, beauftragt Gregor Berghorn, Hochschulen auszuwählen, die mit denen der DAAD zusammenarbeiten sollte. Und Gregor Berghorn schildert, wie er vorgegangen ist.
Er wollte da die Leute einladen. Und natürlich sind wir dann mit dem westdeutschen Blick auf das Ganze losmarschiert und haben gesagt, wir laden die Lomonossow-Universität ein und Leningrad und also all die bekannten Verdächtigen. Der von Moskau ist natürlich nicht gekommen. Von Leningrad, Herr Merkuriew, ist gekommen, weil der schon in der CEU war. Also der war Vize, mit Herrn Berchem war der Präsident und Merkuriew, der Reformrektor von Leningrad, war der Stellvertretende. Wenn wir uns die technischen Hochschulen gekrallt hätten, dann hätten wir ganz anders reüssieren können. Und das hat zu den Sachen gehört, die wir lernen mussten. Ich sage es jetzt mal sehr platt, es gibt Universitäten, die haben einen großen Namen, die sind auch nicht schlecht. Und lassen wir mal die beiden Moskau und Leningrad draußen vor, wegen ihres Sonderstatus in jeder Beziehung. Aber das Sagen hatten die technischen Disziplinen, die naturwissenschaftlichen Disziplinen und nicht die anderen. Das war etwas, das ist das sowjetische Erbe, was gegenwärtig verspielt wird in Russland.
Gregor Berghorn lässt in diesem Zitat also anklingen, was konzeptionell schon an Programmideen entsteht. Im nächsten Zitat fasst er noch einmal zusammen, welche Rolle die Programme der DDR bei diesen konzeptionellen Überlegungen gespielt haben.
Es gab also zwei Schienen. Wir haben etwas von der DDR übernommen, eine ganze Menge, und zu Ende geführt oder weiter ausgebaut. Worauf wir aufbauen konnten, war das Netz, das Netzwerk. Das war wohl für allen das Wichtigste. Das heißt, das Gesicht von Herrn Prahl war bekannt, Mainz lernten sie dann kennen, aber wir konnten die Verbindung nehmen. Wir sind nicht sozusagen eine Terra Incognita geraten. Ja. Ja. Gleichzeitig ging es aber auch von West nach Ost, und da waren das um den Zeitraum rum, also 89 bis folgende. Und zwar das erste Projekt, das Professor Eimermacher vom Lottmann-Institut Bochum als Beauftragter vom Land Nordrhein-Westfalen für die Russische Föderation, das Russisch-Deutsche Kulturinstitut.
Ja, wir sind jetzt schon hier in den Tiefen der Programmarbeit und der institutionellen Kooperation angekommen. Und das ist eine gute Gelegenheit, nochmal auf andere Bereiche der Tätigkeiten so einer Außenstelle zu schauen. Und dazu gehören auch die Information über Studien- und Forschungs- und Promotionsmöglichkeiten an deutschen Hochschulen, über Förderung und schließlich dann die Stipendien, die eigenen Förderangebote des DRDs, die Außenstellen koordinieren, gemeinsam mit der Zentrale in Bonn. Und wichtiger Bestandteil in diesem Verfahren ist die Auswahl mit den Kommissionsmitgliedern. Und wir hören jetzt mal ein bisschen, wie sich das so vor Ort in Moskau gestaltet hat.
Thomas Prahl beginnt mit der Schilderung, wie er sozusagen Tourneen durchführt, Informationsveranstaltungen an diversen Hochschulen und
und das Land ist groß. Also Tournee finde ich einen guten Ausdruck, denn es geht ja von Moskau nach Vladivostok zum Beispiel und Novosibirsk.
Lange ist man unterwegs und durchquert viele Vegetations- und Klimazonen.
Also macht er die Außenstelle, ich glaube, ich habe 200 Vorträge in den 4 Jahren gehalten an allen wichtigen Hochschulen. Und das spielte sich mal so ab, du kamst in einen Riesensaal, der Rektor begrüßte dich und freute sich und dachte, endlich mal einer, der uns erklärt, was der Bologna-Prozess ist. In der ersten Reihe saßen 20, 30 Honorationen. Ja, guckten die schon an, wusste schon, was kommt. Dann hast du den Vortrag gehalten über die Vorzüge, intelligenterweise auch über die Nachteile von Bologna, die ja auch nicht ganz ohne sind. Was immer gut ankommt, wenn man nicht nur das erklärt, was Gold ist, was glänzt. Und dann kamen die ersten Fragen. Die Honoration. Die stellten eine provokative Frage. Ne? Dann war der ganze Saal kippte. So. Dann haben wir mit meiner Frau, mit Natascha, war ja auch in der Außenstelle teilweise, haben wir gesagt, wir machen irgendwas falsch. Und dann bin ich hingegangen und habe einfach gesagt, also ich stelle mich vor, mein Name ist Prahl, Leiter der Außenstelle. Ich habe in Moskau studiert. Ich habe in der Sowjetunion studiert. Na, junger Mann, wo haben Sie denn studiert? Und dann sagte ich, an der MGU. Stille im Saal. Die Professoren legten ihre Arme, aha. Und dann kam das alte Phänomen, Nasch Nemitz. Das ist unser Deutscher. Also einer, ja, der uns von innen heraus kennt. Keine blöden Fragen mehr. Von den Professoren. Selbst die Studenten, die ja normalerweise in Anwesenheit der Honoration nie eine Frage haben, ja, meldeten sich hinten und fragten, und das, und was kann man, und Anerkennung, und könnte ich dann von Perm nach Paris und so zum An... Ja, das ist
technisch, ja? Aber die Blockade war weg.
Die Blockade war weg. Dieses, du bist einer, der sozusagen ihr System kennt. Du kannst sagen, ich kenne es, aber wenn du 5 Jahre studiert hast dort, dann wissen die, die können dir kein X für ein U vormachen. Und das ist genau, da ist der Widerstand weg, dieser formale Widerstand. Ja?
Jetzt hören wir was zum Thema Auswahlkommission, gemischte deutsch-russische DAD-Auswahlkommission.
Der normale russische Professor zur ersten Auswahl kam natürlich im schwarzen Anzug und alles andere im Kopf. Die deutschen Professoren kamen, packten ihre Sachen und hatten zu jedem Antrag, den sie vorher ja bearbeitet hatten, ein Dossier gemacht. Alter, welche wissenschaftlichen Meriten er schon gesammelt hat, wie Publikationen, wie aktuell das Thema ist, wer der deutsche Professor ist, der Einladende ist. Ist der in Deutschland renommiert oder ist das irgend so ein Fachhochschul-Leute, den können wir nicht mit einem Lomonossow-Mann zusammenbringen. Das hatten die alles fein. Und die Russen haben geguckt. Wir haben geguckt. Beim zweiten Mal waren fast alle Russen genauso pingelig vorbereitet wie die Deutschen. Es gab immer mal Nikitin oder so, die dann dachten, sie können das nur noch mit der linken Hand machen. Aber dann haben die Russen gesagt, lieber Kollege, du bist schlecht vorbereitet. Oh, ich gelobe Besserung. Und beim nächsten Mal war er dann plötzlich mit dem Dossier da. Und das hat natürlich das Niveau gehoben, dieser ganzen Geschichte. Und die haben natürlich in ihren ganzen Gremien, im Ministerium, in ihren Hochschulen, überall erzählt, wie die Deutschen auswählen. Ein völlig unbekannter Prozess.
Ich glaube, wir könnten noch stundenlang zuhören. Und wir hätten auch noch einiges Material auf Band. Aber das würde den Rahmen dieser Podcast-Episode sprengen. Und deshalb wollen wir jetzt mal ein wenig den Blick weiten und auch ein Fazit ziehen und mal die Frage stellen, was bleibt von all diesen Bemühungen der DDR und dann des vereinten Deutschlands? Was bleibt und was ist vielleicht für die Zukunft auch noch da an Potenzial für die nicht immer einfachen Beziehungen zwischen den beiden Ländern?
Gregor Berghon beschreibt das Gute, aber auch das Dilemma, in dem wir heute sind, finde ich sehr nachvollziehbar, sehr eindringlich.
Ja, was haben wir erreicht? Also vorhin hatten Sie ja Wandel durch Austausch, was jetzt angesichts der bekannten Ereignisse in Frage gestellt wird. Gucken wir in die Gesichter. Diejenigen, die das Sagen haben, mit denen ist nichts mehr zu machen. Die sind zu alt. Wir haben, oder ich, über knapp 30 Jahre Anträge gelesen. Jedes Jahr. Und dabei war dann ein Punkt auffallend. Bis ungefähr 2000, kann man jetzt nicht auf ein Jahr festlegen, vielleicht auch ein bisschen später, super Mathematiker, super Physiker, etwas bescheidene Wirtschaftler. Und dann änderte sich das mit einem Mal. Nicht mit einem Schlag, aber deutlich, deutlich. Die Physiker und Mathematiker haben im Großen und Ganzen ihre Qualität behalten, wurden aber weniger. Die Wirtschaftler steigerten sich in der Zahl, sie steigerten sich aber auch in der Qualität. Und zwar signifikant. Und da ich auch, oder Thomas Prahl, bei Auswahlgesprächen mit Studenten dabei waren, unterscheidet sich das, was Studenten heute in einem Interview zu Wirtschaftswissenschaften bieten, um Lichtjahre von dem Gemurmel in den 90er Jahren. Das ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass die Lehrbücher und die Lehrkräfte besser geworden sind. Lehrbücher sind natürlich neue und das Fach Wirtschaftswissenschaften hat sich von allen Fächern am schnellsten verändert, am schnellsten verjüngt. Da gab es dann noch viele in den großen Hochschulen, die im Ausland studiert haben, wie Higher School of Economics. Aber das ist nicht der alleinige Grund. Der Grund ist eine soziologische Intelligenzverlagerung. Diejenigen, die früher Mathematik und Physik, Chemie und so weiter studiert hatten oder Ingenieurwesen, die sind mit einmal mit ihrer Intelligenz in die Wirtschaftswissenschaften gegangen. Und diese Leute sind über 20 Jahre, die ersten Jahre lassen wir mal, durch auch, nicht nur natürlich, durch den DRD gegangen. Und die haben etwas gelernt. Die haben vor allen Dingen eine Frage gelernt, die die Physiker und Mathematiker niemals gestellt haben, die auch die heutigen Machthaber nicht stellen, weil sie zu alt sind. Was kostet das? Diese Frage ist eine Frage, die in Russland von jungen Leuten gestellt wird. Was kostet uns das? Das bekannte Ereignis. Ja. Da hat Wandel durch Austausch was hinterlassen. Das kann man nicht jetzt so quantifizieren. Ich kann das jetzt nur solide extrapolieren. Von den mittlerweile 50.000 Geförderten sind mindestens knapp 10.000 in den unterschiedlichsten Formen im Wirtschaftsbereich. Und die sind auch nicht alle aus dem Land rausgegangen. Die sitzen noch nicht an den ultimativen Schalthebeln der Macht, aber sie sitzen in deren Vorzimmern.
Kurz davor, ja.
Wir sitzen in Vorzimmern. Da sitzen jetzt die Generationen, die wir, der DRD, wir beide waren ja nur die Hand, Handlanger, die der DAD gefördert hat. Und natürlich andere Institutionen und andere Länder auch. Wir waren nicht die Einzigen, auf gar keinen Fall. Ja? Das heißt, es gibt eine ganz andere Generation von Leuten, die aber nicht unbedingt jetzt im Fernsehen ist und die auch nicht gefragt wird und die sich zurückhält. Das ist etwas, was wir auf alle Fälle erreicht haben durch die Sachen, dieser Wandel durch Austausch.
Ich finde, der Herr Berghorn hat da die Mission des DRDs und die tiefe Wirkung des akademischen Austausches über den Zeitraum von Generationen hier vortrefflich beschrieben. Und ich schlage vor, dass wir ihm dann auch das letzte Wort dieser Episode lassen. Ich habe ihm in diesem Interview auch eine Frage gestellt in Form eines Satzes mit der Bitte, diesen Satz, also ich habe ihn begonnen und ihn gebeten, diesen Satz zu vollenden. Und die Frage lautete: Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist im Rückblick?
Für die Wissenschaft und unsere Tätigkeit ein großer Erfolg, weil es das Tor nach Osteuropa geöffnet hat. Genauer gesagt, durch das wir gehen konnten. Das Tor war ja offen, aber wir konnten da durchgehen.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.